السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون يدعوهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً وہ لوگ
جو die Übersetzung dieser Verse lautet
اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں
wahrlich jene die erbeben in ehrfurcht vor ihrem Herrn und jene die an die Zeichen ihres Herrn glauben und jene die ihrem Herrn nicht Götter zur Seite stellen und jene, die spenden, was sie spenden und ihre Herzen zittern, weil sie zu ihrem Herrn zurückkehren werden. Sie sind es, die sich beeilen in guten Werken und die ihnen darin voran sind. Das sind Verse der Surat al-Mu'minun. Und der nächste Vers aus der Surat al-Bayyina lautet, ihren Lohn werden sie bei Gott in Form von ewigen Gärten bekommen. Darin werden sie ewig verweilen. Allah wart mit ihnen zufrieden und sie sind mit Allah zufrieden. Und das ist für den, der sich Gottes Nähe wünscht. In der letzten Khutba wurden über den Monat Ramadan einige wichtige Dinge erläutert, nämlich, dass man in diesem Monat sich läutern muss, um damit das Fasten wirklich das Wohlgefallen Allahs mit sich bringt. Und ich hatte auch erläutert, dass nur jene Menschen, die Gott fürchten und mit dieser Furcht den Monat Ramadan verbringen, werden Allah Ta'alas Zufriedenheit erlangen. Jede Wohltat und jede Tugend, die der Mensch versucht zu vollbringen, kann nur dann tatsächlich eine Tugend sein, wenn in seinem Herzen die Furcht Allahs vorhanden ist. Ich hatte in der letzten Khutba erwähnt, dass einige Dinge offen geblieben sind, vor allem über die Definition der Furcht. Das werde ich heute nachholen. Das Wort Khashiya wird im Alltag verwendet, wenn man aber wüsste, was der Geist dieses Wortes ist, dann würden unsere guten und rechtschaffenen Taten eine andere Dimension erhalten. Deswegen möchte ich dies heute erläutern. Khashiyat wird oft mit Furcht übersetzt. Diese Übersetzung ist korrekt und wer Allah Ta'ala fürchtet, wird automatisch auch mehr sich um Wohltaten und Tugenden kümmern und Rechtschaffenheit kümmern. Doch man muss auch bedenken, dass die Furcht vor Allah nicht zu vergleichen ist mit der Angst oder der Furcht vor anderen Dingen. Aus diesem Grund haben die Sprachwissenschaftler dieses Wort näher erläutert. Eine Definition lautet, dass es einen Unterschied zwischen Angst und dieser bestimmten Furcht, Khashiya, gibt, nämlich dass die Furcht in Form von Khashiya aufgrund seiner Erhabenheit, aufgrund der Erhabenheit jener Person oder jenes Wesens vorhanden ist. Dazu sagt Hazrat Muslim Maud Raziyallahu Ta'ala Anhu in aller Ausführlichkeit, er hat dies erläutert. Ebenso schreibt Imam Raghib in seinem Mufidat al-Quran, in seinem Wörterbuch, Khashiya bedeutet jene Furcht, die aufgrund der Erhabenheit einer Sache oder eines Wesens auf den Menschen wirkt. Das ist auch der Grund, warum in dem Vers Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, nämlich jene Menschen fürchten Allah, die Wissen, besitzen. Er schreibt, dass in diesem Vers von der Furcht Allahs die Rede ist in Bezug auf die Wissenden. Imam Raghib pflegte es immer, dass er verschiedene Verse als Erläuterung von Wörtern nahm. Deswegen hat er die Furcht mit diesem Vers erläutert. Ebenso heißt es im Heiligen Koran, jene Menschen, die den gnadenreichen Rahman in einem Zustand des Reib, des Nichtsehens fürchten. Das ist ein Zustand, der eine Bedingung für Gottes Erkenntnis darstellt. Khashiya ist also jene Furcht, die aufgrund der Erhabenheit des Wesens vorhanden ist und nicht aufgrund einer Angst oder Schwäche. Diese Furcht impliziert also zum einen die Erhabenheit Gottes und zum anderen die Mittellosigkeit des Menschen. Sie impliziert, dass Allah, der Schöpfer aller Wesen ist und Alles, was geschieht, durch seinen Willen geschieht. Wenn der Mensch an einen solchen lebendigen und machtvollen, majestätischen Gott glaubt, erst dann kann der Mensch in der Lage von der Erkenntnis und dem Segen Gottes zu profitieren. Eine Frage, die hierbei auftauchen kann, ist, ob nur Wissende Gott fürchten und zum Zweiten, ob denn jeder, der als Wissender, als Gelehrter gilt, ob er automatisch Allah fürchtet und ein Nichtwissender dies nicht tut. Wenn das der Maßstab wäre, dann sehen wir heute Tausende, Hunderttausende von Gelehrten, von Ulama, deren Taten mit ihren Worten nicht übereinstimmen, die den Imam der Zeit nicht annahmen, indes sogar ihn verfolgen. Wir sind also gezwungen, darüber nachzudenken, was mit Ulama, mit den Wissenden gemeint ist. Auch dieses Wort muss eine bestimmte Definition haben, nämlich jene, die Allah selbst als Ulama bezeichnen. Sie müssen einen anderen Charakter haben. Wenn jeder Mensch ein Wissender oder ein Gelehrter sein würde, der religiöses Wissen besitzt, wie es zum Beispiel in unseren Ländern der Fall ist, oder wenn der Maßstab wäre, dass die Welt ihn als Gelehrter bezeichnet, oder jemand, der weltliches Wissen besitzt, ein Gelehrter ist und ein großartiges Wissenspensum besitzt, viele Wissenschaftler, die weit vorangeschritten sind im Wissen und die denen niemand das Wasser reichen kann. Auch das wird eine falsche Definition sein, wenn wir nur weltliche Menschen als Wissende bezeichnen würden. Jemand, der sich weltliches Wissen aneignet, kann auch ein Mensch sein, der nicht an Gott glaubt, der Atheist ist, geschweige denn, der Allah fürchtet. Wir müssen also schauen, was mit Alim, mit Wissenden gemeint ist. Das sind nicht selbsternannte Gelehrte, die sich weltlichen Dingen verworfen haben. Genauso sind damit nicht religiöse Wissende gemeint, Gelehrte gemeint. Der Islam ist eine vollkommene Religion und es gibt Menschen, die behaupten, sie wären Gelehrte des Islams. Sie bemühen sich auch, um die Botschaft des Islams zu verbreiten. Doch die Verbreitung des Islams ist eine Vorherbestimmung Gottes. Und diese wird nicht durch die Hände dieser Gelehrten geschehen, die weltlichen Dingen verfallen sind, die immer nur ihr eigenes Wohl im Auge haben. Ich habe auch in der Vergangenheit darüber berichtet, als ein Journalist zu mir kam in den USA und fragte, wie denn der Islam in den USA verbreitet werden würde. Ich antwortete, der Islam wird nicht nur in den USA, sondern in der ganzen Welt sich verbreiten. Aber er wird nicht durch diese sogenannten selbsternannten Gelehrten verbreitet werden, sondern allein durch die Jamaat Ahmadiyya, nämlich durch das Gewinnen der Herzen, durch Liebe und Gnade und nicht durch Terrorismus und Hass, was heute von vielen Gelehrten gepredigt wird. Denn Diese Dinge sind der Lehre des Islams fremd. Der wahre Islam, nur die Jamaat Ahmadiyya ist im Besitz des wahren Islams durch die Lehren des verheißenen Messias, der uns den wahren Islam lehrte. Die Lehre des heiligen Koran haben wir durch ihn verstanden. Wir haben durch ihn erfahren, was es bedeutet, Gott zu fürchten. Denn er sagte, dass niemand behaupten kann, er sei der alleinige Besitzer der Furcht Allahs. Denn Gott gehört nicht nur diesen Gelehrten. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam, um jedem Menschen, um jeden einzelnen Menschen in der Welt mit Gott zu verbinden, um die Menschen zu gottesfürchtigen und rechtschaffenen Menschen zu machen. Und ein Mensch kann niemals ein Gottesmensch werden, solange in seinem Herzen nicht die Furcht Allahs vorhanden ist. Es gab im Islam auch viele Diebe und Menschen, die zuvor in schlechten Dingen verwickelt waren. Doch durch die Furcht Allahs haben sie den Islam angenommen und von diesen Dingen weggekommen. Also der verheißene Messias al-Islam hat viele Ereignisse aus dem Buch Tazkiratul Awliya angeführt. Ein Beispiel aus Tazkiratul Awliya möchte ich erwähnen. Über Fusail bin Ayaz wird berichtet, dass eines Nachts eine Karawane sich niederließ und ein Mensch darin rezitierte einen Vers aus dem heiligen Koran, welcher besagt, ist denn die Zeit nicht reif dafür, dass die Herzen der gläubigen Menschen von der Furcht Allahs erzittert würden? Fusail empfand, als ob jemand einen Pfeil in seinem Herzen geschossen hätte. Und er beschloss, den Weg Allahs zu beschreiten. Und er weinte, steht in dem Buch, und widmete sich vollends Allah und ging in eine Wüste, als eine Karawane dort vorhanden war und ein Mitglied der Karawane sagte, das ist der Weg. Fusail war ein Dieb damals, ein Räuber. Fusail sah diese Karawane und ein Mensch sagte, das ist ein Weg, in dem Fusail sein Unwesen treibt und uns beraubt. Deswegen sollt ihr euch hier wegbegeben. Doch Fusail sagte, ich habe mich bekehrt und ich bin ein Gottesmensch geworden. Das ist ein Mensch, der eine innere Veränderung in sich führte und zu einem Menschenwürde wurde, über den später, der später mit Rahmatullah gepredigt wurde. Ein Mensch, der zu seiner Zeit der schlechteste Mensch ist, kann später durch die Annahme des Islams eine vollkommene Veränderung in sich herbeiführen. Doch unsere sogenannten Gelehrten mit großen Turbanen geben vor, die Hüter des Islams zu sein, doch sie besitzen keine Furcht Allahs und sie sind hochmütig. Und Menschen, die hochmütig sind, können niemals Allahs Furcht in ihrem Herzen besitzen. Mit der Furcht der Ulama, der Wissenden, ist hier also etwas anderes gemeint in diesem Vers. Wer ist ein Wissender und was ist die Furcht? Die Definition muss anders erfolgen und wir sind die Glücklichen, die aufgrund der Zugehörigkeit zum Verheißenen Messias al-Islam erfahren haben, was die wahre Definition ist. Und ich möchte diese Definition in den Worten des weisen Messias alaihi salam erläutern. Das sind verschiedene Zitate, die ich allesamt ausgewählt habe, die allesamt wichtig sind. Der verheißene Messias alaihi salam sagt: Allah, der Allmächtige, jene Menschen fürchten Allah, den Allmächtigen, die seine Schönheit und seine Majestät in ihrem Herzen daran glauben. Und die Furcht bedeutet, ist verbunden und untrennbar verbunden mit dem Islam. Um den Islam zu erlangen, müsst ihr also diesen Weg gehen, nämlich die Majestät und die großartigen Eigenschaften Gottes zu akzeptieren. In diesem Vers wird darüber berichtet. Jener Mensch, der also die Eigenschaften und Attribute Allahs kennt, dessen Wissen besitzt, deren Wissen besitzt, jener kann wahre Furcht Allahs empfinden. Ohne die Furcht Allahs ist es nicht möglich, von den Attributen Allahs Bescheid zu wissen. Und das ist möglich für jeden Menschen. Jeder Mensch ist in der Lage, gemäß seiner Kraft und seinem Vermögen die Eigenschaften Gottes kennenzulernen. Nur dann kann er sich in seinem Glauben weiterentwickeln. Der verheißene Messias a.s.w. hat also Furcht und Islam als Synonym bezeichnet. Khashiyatullah und Islam sind eine Sache, und er hat uns die Verantwortung gegeben, dass wir von den Attributen Allahs wissen sollten, und gemäß dem Wissen, das Allah uns gegeben hat, sollten wir diese Attribute in unserem Wesen annehmen. Wenn wir dies tun, werden mehr und mehr Tore der Segnung geöffnet werden. Der verheißene Messias al-Islam sagt weiter: Der Mensch zeichnet sich dadurch aus, dass er in der Lage ist, von Gottes Wesen zu erfahren und Gottes Erkenntnis zu spüren und sich dahingehend zu verändern. Doch Menschen, die eine teuflische Natur besitzen, sind dem ausgeschlossen. Jene Menschen, deren Natur voller teuflischer Gedanken ist, können dies nicht erreichen. Wer also vorgibt zu wissen, doch nicht den Weg der Rechtgeleiteten beschreitet, kann nicht als Gelehrter bezeichnet werden. Wenn er sagt, er habe den Koran gelesen, dann bedeutet dies nicht, dass der Koran falsch wäre, sondern jener, der vermeintlich den Koran gelernt hat, ist falsch. Er hat nicht versucht, die wahren Lehren des Koran zu verstehen. Denn der heilige Koran verleiht den Herzen wahre Furcht Allahs, aber ein Herz, das voller Hochmut ist, kann der Koran nicht reinigen. Dann schreibt der verheißene Messias: Mit Wissen ist nicht Philosophie oder Wissenschaft gemeint, sondern mit Wissen ist jenes Wissen gemeint, das von Allah kommt, nämlich Gottes Erkenntnis. Und durch dieses Wissen erlangt der Mensch eine Furcht Allahs, genauso wie im heiligen Koran Allah Ta'ala sagt: Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Wenn durch das Wissen Allahs nicht der Mensch in Furcht voranschreitet, dann seid euch bewusst, dass dies kein richtiges Wissen ist. Jene Menschen, deren Zungen nur Lügen hervorrufen, jene Zungen, die nur Dreck sprechen. Schauen Sie, was heute in Pakistan und auch hier in der Umgebung in den Moscheen der Fall ist. Gegen die Jamaat werden und gegen den verheißenen Messias al-Islam werden Beleidigungen und schmutzige und dreckige Wörter hervorgebracht. Sind das die Ulama und Gelehrten, deren Herzen die Furcht Allahs besitzen? In der Tat sind sie es nicht. Und dann schreibt der verheißene Messias al-Islam weiter, seid euch immer bewusst, nur ein törichter Mensch geht verloren. Satan ging nicht verloren, weil er kein Wissen besaß, sondern weil er töricht war. Im Heiligen Koran heißt es, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, ein halber Gelehrter ist eine Gefahr für den Glauben. Dann schreibt der verheißene Messias al-Islam, ein Gelehrter mit einem Gelehrten und einem Alim ist nicht gemeint, dass er sich mit der Syntax oder mit dem Wissen der Sprache auskennt, sondern damit ist gemeint, dass er die Furcht Allahs besitzt und dass er seine Zunge nicht in mit dreckigen Sachen befüllt. Der verheißene Messias al-Islam sagt, auch tote Menschen geben vor, Gelehrte zu sein. Denn im indischen Subkontinent ist es gang und gäbe, dass der Totenwäscher auch ausgewählt wird und jene Menschen, die die Toten waschen, bezeichnen sich auch als Gelehrte. Der verheißene Messias sagt, dieser Begriff wurde missbraucht, denn der Heilige Koran hat diesen Begriff definiert, den Begriff des Alim. Jener Mensch ist ein Gelehrter, der Allah fürchtet. Jetzt muss man schauen, welche Menschen es sind, die diese Attribute in sich vereinigen, nämlich die Furcht Allahs. Und wer dies nicht tut, der ist nicht befugt, diesen Begriff für sich zu nutzen. Wahres Wissen können wir nur, schreibt der verheißene Messias al-Islam, durch den Heiligen Koran bekommen und nicht durch die Griechen oder durch die westlichen Gelehrten. Wahres Wissen können wir nur vom Heiligen Koran bekommen. Und hier hat der verheißene Messias al-Islam gesagt, ein Gläubiger muss diesen Rang des Gelehrten erreichen. Er muss den Rang des Haqqul Yaqin erreichen, des vollständig überzeugten Wissenden. Man muss nicht einen wissenschaftlichen Abschluss besitzen, um ein Gelehrter zu sein, sondern die vollkommene Erkenntnis Gottes besitzen. Das ist das höchste Maß an Wissen, was möglich ist. Doch jener Mensch, der dieses wahre Wissen nicht kennt, der Gottes Erkenntnis nicht besitzt, der mag sich selber als Gelehrter bezeichnen, doch er ist leer von Wissen und Erkenntnis und besitzt nicht jenes Licht, was Gottes Erkenntnis hervorruft. Diese Menschen sind eine Gefahr für sich selbst. Sie füllen ihre Herzen mit Finsternis. Doch jene Menschen, die wahre Gotteserkenntnis besitzen, sind ein Resultat von der Furcht Allahs. Sie sind die Menschen, über die im Hadith die Rede ist, in dem der heilige Prophet sagt, dass sie den Propheten von Bani Israel gleichen. Ihr Rang ist gleich der Propheten der Bani Israel. Doch jene Menschen, die heute sich als Gelehrte bezeichnen und nichts im Herzen besitzen, über die sagt der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Hadith, das sind die Gelehrten, ihre Gelehrten werden Menschen sein in jenem Zeitalter, die das Schlimmste und Verworfenste, die schlimmsten Geschöpfe unter dem Himmel, in der Welt sein werden. Und ihre Unfrieden und ihre Unfriedenstiftungen und ihre Fitna werden in ihrem Herzen zurückkehren. Und schauen Sie, was heute wir sehen in der ganzen Welt. Wir sehen, dass ein Gelehrter nicht ein Mensch ist, der sich selber als Gelehrter bezeichnet. Und wir sehen auch, wie ich gesagt habe, dass diese selbsternannten Gelehrten die Quelle von Unfrieden sind. Dann schreibt der verheißene Messias a.s. Wissen entsteht durch Taqwa und durch Gottes Furcht. Denn Allah sagt, nur jene Menschen fürchten Allah, die Wissende sind. Wahres Wissen lässt also Gottes Furcht entstehen. Und Allah hat wahres Wissen und Gelehrte mit Taqwa verbunden. Wer also tatsächlich Wissen besitzt, wird in seinem Herzen Gottes Furcht besitzen. Dann schreibt der verheißene Messias, in meiner Definition ist mit Wissen der heilige Koran gemeint. Und damit ist die Seele des heiligen Korans gemeint. Denn das Wissen des heiligen Koran kann nur ein Mensch besitzen, der reines Herzens ist und der sein Herz dafür öffnet. Mit Ilm ist also der heilige Koran gemeint, der in den Menschen Gottes Furcht und Taqwa entstehen lässt. Dann schreibt der verheißene Messias al-Islam, man darf sich nicht irreleiten lassen von dem Begriff Gelehrter. Denn nur jener Mensch, der Allah fürchtet, ist ein Gelehrter. Er ist ein Diener Allahs und fürchtet Allah dermaßen, dass er von Allah selbst Gottes Erkenntnis bekommt und von Allah selbst diese Quelle des Wissens erfährt. Und dieses Wissen kann er nur bekommen, wenn er sich vollkommen gehorsam dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zeigt. Das ist also mit Gelehrter gemeint. Und das ist die Bedeutung der Furcht Allahs. In diesen Zitaten des verheißten Messias al-Islam haben wir auf der einen Seite den Unterschied zwischen einem wahren Gelehrten und einem selbsternannten Gelehrten kennengelernt und auf der anderen Seite erfahren wir auch, dass der verheißene Messias al-Islam von uns erwartet, wahre Gelehrte zu werden, nämlich die Furcht Allahs in unseren Herzen zu entwickeln, damit ihr zu wahren Muslimen werdet. Das ist die Verantwortung, die der verheißene Messias al-Islam uns auferlegt hat. Diese Verantwortung ist nicht verbunden mit einer bestimmten Gruppierung von Menschen. Taqwa ist eine Sache, die jeder gläubige Mensch entwickeln muss. Jedem gläubigen Menschen ist es auferlegt, dem Vorbild des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu gehorchen. In diesem Ramadan hat Allah Ta'ala uns die Tore seiner Nähe geöffnet und hat uns eine Atmosphäre gegeben, die wir zunutze machen können, um uns in Taqwa weiterzuentwickeln und dem Vorbild des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Wir hören verschiedene Dars, Ahadis, Koran. Wir sollten möglichst viel davon profitieren, durch die Rezitation des heiligen Korans und durch dem Lauschen von Dars sollten wir jene Wege suchen, die zu Taqwa führen, die zur Gottesfurcht führen. Die Verse, die ich eingangs rezitiert habe, möchte ich auch erläutern. In den ersten 5 Versen, wie ich beschrieben habe, aus der Suratul Mu'minun, hat Allah die Dinge erwähnt, die einen wahren Gläubigen auszeichnen. Im ersten Vers sagt Allah, dass dies die Menschen sind, die erbeben in Ehrfurcht vor ihrem Herrn. Das ist eine Eigenschaft, die jeder gläubige Mensch haben muss, nämlich vor der Erhabenheit und vor der Majestät Gottes erbeben, ihn als dem vollkommenen und einzigen Wesen zu akzeptieren, dann heißt es weiter, dass die gläubigen Menschen jeden sind, die an die Zeichen ihres Herrn glauben, die an die Ayat ihres Herrn glauben. Mit Ayat sind alle Gebote, alle Befehle des Heiligen Korans, alle Zeichen des Heiligen Korans gemeint. Es ist wichtig für einen gläubigen Menschen, dass er Wissen über diese Verse besitzt und diese Zeichen besitzt und daran glaubt. Und wahrer Glaube kann nur dann entstehen, wenn seine Praxis mit diesen Zeichen und mit diesen Ayat übereinstimmt. Man muss diese befolgen, um wahren Glauben zu entwickeln. Wer an die Zeichen Allahs glaubt, es gibt manchmal die Gefahr, dass der Mensch in Götzendienst und in Schirk, ohne es zu wissen, sich begibt. Es ist also wichtig, dass er zu jedem Zeitpunkt sich der Wahrheit ergibt. In diesen Versen heißt es dann weiter, dass sie jene Menschen sind, die ihrem Herrn nicht Götter zur Seite stellen, und dann jene, die spenden, die dem Glauben dienen. Und trotzdem, obwohl sie diesen Gottesdienst ausführen, zittern ihre Herzen, weil sie wissen, dass sie zu Allah zurückkehren werden und weil sie sich fürchten, ob Allah ihre Gottesdienste annehmen wird oder nicht. Sie fürchten sich und erzittern, dass nicht ein Fehler sie zu Schirk führt, dass eine Schwäche sie dazu führt, dass sie ihren Glauben verlieren. Also das Aisha r.a. berichtet, sie fragte den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam: O Prophet Allahs, was ist denn mit diesem Vers des Heiligen Koran gemeint? Kann ein Mensch tun, was er will? Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Nein, damit ist gemeint, dass der Mensch sich in rechtschaffenen Dingen und Tugenden voranschreiten soll, aber immerzu sich fürchten muss, ob diese angenommen werden. Man muss also immer sich bewusst sein, dass Allah Ta'ala es nicht nötig hat, die rechtschaffenen Dinge anzunehmen. Er tut, was er möchte. Aus diesem Grund sollten wir uns fürchten davor, wenn wir vor Gott treten, dass Allah uns vergeben möge. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pflegte stets zu beten. Hazrat Char berichtet, dass er Hazrat Salma fragte: O Ummul Mu'minin, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam bei euch war, was pflegte er zu rezitieren? Hazrat Salma radhiyallahu anha, eine Frau, Ehefrau, sagte: Hazur sallallahu alaihi wasallam betete, pflegte dieses Gebet zu beten: O du, der die Herzen bewegt und bewegen kann, mache, dass mein Herz immer standhaft bleibt. Also Umm Salma sagt: Ich fragte den heiligen Propheten, warum er dieses Gebet verrichtet, rezitiert. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete: O Umm Salma, jedes Herz jedes Menschen ist zwischen den zwei Fingern Gottes. Er kann die Herzen recht leiten und er kann die Herzen auch irre gehen lassen. Deswegen solltet ihr dieses Gebet verrichten. Das ist das Niveau des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Selbst er hatte solche Furcht vor Allah. Das sind also die Menschen, die diese dies pflegen. Sie sind es, die in guten und rechtschaffenen Dingen voranschreiten und immer Fortschritte machen. Ihre Schritte schreiten dann immer weiter voran in guten und rechtschaffenen Dingen. Sie versuchen, alle möglichen Tugenden anzunehmen. Aber sie sind nicht hochmütig deswegen. Ihre Herzen sind immerzu vor Allah verbeugt und geneigt. Und das ist der Zustand, der zu der Nähe Allahs führt. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat viele gütigen Segnungen auf uns, für uns hinterlassen. Und eine Segnung ist, dass er uns Gebete gelehrt hat. Und diese Gebete sind für uns. Jeder von uns sollte dieses Gebet rezitieren. Abdullah bin Amr berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendermaßen zu beten pflegte. Allahumma inni a'udhu bika min qalbi la yashau wa min nafsin la tashbi'u wa min ilmin la yanfa'u a'udhu bika min haulai al-arba. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor einem Herzen, das nicht vor dir verbeugt ist und vor einem solchen Gebet, was du nicht erhörst und vor einer Seele, die nicht zufrieden ist und vor einem Wesen, das nicht nützlich ist. Ich möchte bei dir Zuflucht suchen. Möge Allah uns auch dazu befähigen, dass wir dieses Gebet verstehen. Der heilige Prophet, ein anderes Gebet des heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, lautet, in diesem Gebet geht es um die, um den Rang der Furcht des heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, um das Niveau. Während des Hijjatul Wida, der letzten Pilgerfahrt, betete der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam: O Allah, du erhörst meine Gebete, du kennst meinen Zustand, du kennst meine versteckten und meine offensichtlichen Sachen. Nichts ist dir verborgen. Ich bin ein Bettler. Ich möchte deine Hilfe erflehen. Ich habe Angst und ich fürchte mich vor meinen Sünden. Und ich gebe zu die Sünden, die ich begangen habe, und möchte dich um Vergebung bitten. Ich bitte dich wie ein Bettler. Ich bin ein armer, unglückseliger Bettler vor dir. Mein Leben und mein Herz ist vor dir. Meine Augen weinen. Meine Nase ist voller Dreck des Bodens. Mögest du mir vergeben, o mein Herr, der du die Gebete erhörst, der du alles gibst. O Allah, erhöre mein Gebet. Das ist der vollkommene Prophet, sallallahu alaihi wasallam, der das größte Vorbild an Rechtschaffenheit und Kaschiert, Furcht hervorbrachte. Jedes Gebet ist voller Furcht Allahs, voller Furcht vor dem Herrn, erzitternd, erbebend, obwohl Allah ihm gesagt hat, dass er der ihm am nächsten ist. Und obwohl Allah Ta'ala ihm versprochen hat, dass jeder, der sich im heiligen Propheten verbindet, auch die Zufriedenheit Allahs bekommt. Doch wir, die an diesen heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam glauben, sein Vorbild für uns gewählt haben, wir können durch sein Vorbild die Segnungen Allahs aufnehmen. Möge Allah Ta'ala uns die Kraft geben, in diesem Ramadan den Geist der Furcht Allahs zu erfahren und zu erkennen und in diesem Ramadan zu erleben. Möge dieser Ramadan für uns ein Ramadan voller spiritueller Revolutionen sein. Amen.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.